HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Man kann sich in dieser Gesellschaft grundlegende Gedanken über Gerechtigkeit machen, ohne deswegen als linker Spinner in irgendeinem Stuhlkreis unterwegs zu sein, sondern man kann das mitten in der Sozialdemokratischen Partei machen, weil wir ein Debattenort sind, an dem sowas möglich ist.
Ohne Kollektivierung ist eine Überwindung des Kapitalismus nicht denkbar.
Das klingt etwas wie die Juso-Mottenkiste der frühen 70er Jahre.
Ja, das ist ein verschrobenes Retro-Weltbild eines Phantasten.
Enteignungen von Konzerngewinnen, die dann allen Bürgern zukommen sollen.
Dann haben wir einen Kommunismus. Wollen wir das alle?
Zu sagen, wir verstaatlichen dann oder wir vergesellschaften Unternehmen, die teile ich überhaupt nicht und das wird auch niemals Programm der SPD.
Ich denke, es ist reine Symbolpolitik. Er will damit Wähler gewinnen, natürlich Wähler von links außen.
Das besagte Interview von Kevin Kühnert, was das gesamte Partei-Establishment rechts der Linkspartei aus dem Häuschen gebracht hat. Diese Perspektive auf Europa als Demokratie- und Gerechtigkeitsprojekt wäre vielleicht auch vielversprechend, um den Populisten am anderen Ende des politischen Spektrums ein Stück weit den Schneid abzukaufen.
Der Populismus, der ist das Unwahre, so lautet eine weit verbreitete These von links, wenn man das undifferenzierte Verhalten rechter Propagandisten betrachtet. Tatsächlich aber verbinden sich in der populistischen Argumentation die Angriffspunkte, nur in der Bestimmung der Ursachen unterscheiden sich die Richtungen. Sind auf rechter Seite die Einwanderer schuld am Untergang des Abendlandes, so ist es auf der Linken das Großkapital. Populistische Aussagen aber treffen, weil und nicht, obwohl sie nicht zielgenau formuliert sind. Man muss verallgemeinern, pauschalisieren und zuspitzen, um im Vielklang der Argumente überhaupt Gehör zu finden. Ist Populismus also an sich schädlich oder vielleicht unumgänglich? Völker hört das Triviale, Populismus von links. So haben wir die Sendung heute genannt und wollen dem Phänomen auf die Spur kommen. Denn Populisten spielen ja auch eine erhebliche Rolle beim Europawahlkampf. Auf der rechten Seite haben wir viele Europakritiker, die gerne auch die Schuld an jeglicher Misere bei der Einwanderungspolitik der EU verorten. Und auf der linken Seite?
Wenn Pablo Iglesias in Spanien auf der Bühne steht, dann ist ihm viel Beifall sicher. Der 40-jährige Politikwissenschaftler sieht mit seinem jugendlichen Lächeln und seinem Haarzopf noch immer aus wie ein verspäteter Student. Warum bin ich hier? Um dieses Land wieder aufzubauen, im Geiste der Brüderlichkeit. Wir geben den Menschen ihre Würde zurück, ohne Korruption, ohne Verräter. Es lebe die Brüderlichkeit, es lebe die Demokratie, es lebe Katalonien und Spanien.
Viva España!
Iglesias ist Aktivist einer radikalen linken sozialen Protestbewegung, die es zu einer erfolgreichen Partei gebracht hat. Podemos. Wir können. Als Generalsekretär sitzt er seit 2014 auch im Europaparlament. Im spanischen Parlament bildet er zusammen mit den Kommunisten die drittstärkste Fraktion. Und in Madrid und Barcelona stellt Podemos die Bürgermeister. Vor der Europawahl beschwört Podemos die soziale Revolution. Antikapitalistisch, pazifistisch, volksnah. Wut auf Brüssel und Angela Merkel gab es früher viel. Heute kämpft Podemos für eine europäische Arbeitslosenversicherung. Laut Umfragen könnte die Partei 15-20% der Stimmen bei der Europawahl bekommen. Bei der Europawahl wohl weniger erfolgreich Jean-Luc Mélenchon. Der 67-Jährige mit rotem Schal präsentiert sich als lauter Wutbürger an der Spitze seiner 2016 gegründeten Partei Unbeugsames Frankreich. Macron, Merkel und die gesamte EU-Spitze sind für ihn nur Teil einer überheblichen Elite, die nicht mehr weiß, was das Volk denkt und will. Es ist die große zentrale Frage. Sie halten die Leute für Dummköpfe, die einfach nicht verstehen, was gut für sie ist. Wir hatten Einwanderungswellen, wir haben soziale Probleme. Und da sagen diese Politiker, macht nichts, wir sind doch eine große Nation. Die fünfte Republik verspricht Stabilität. Stabilität, sehen Sie die hier? Zentrale Parole im Europawahlkampf, Schluss mit dem Merkel-Diktat in Brüssel, Schluss mit Macron, neue EU-Verträge oder EU-Austritt. Mélenchons radikale Ideen scheinen aber viele Franzosen eher abzuschrecken. Anders in Italien. Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung ist heute Vizepremier und setzt auf sanfte Töne.
Continuare per cambiare. Il tour per le elezioni europee per raccontare quello che vogliamo fare in Europa.
Weiter mit Veränderungen. Die Europawahltour soll zeigen, was wir in Europa machen wollen und wie wir Italien verbessert haben. Ob seine Partei links oder rechts ist, darüber streitet man, nicht nur in Italien. Luigi Di Maio wettert gegen Sparprogramme, gegen den Euro, aber nicht mehr gegen die EU an sich. Dafür viel Kritik an der NATO und Lob für Russland. Ganz zahm präsentiert sich der griechische Premier Alexis Tsipras. Sein linkes Parteienbündnis kämpfte einst gegen Brüssel und Angela Merkel und setzte auf Umverteilung. Davon ist heute nichts mehr übrig geblieben. Unser Ziel ist klar, nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Wir sind exportorientiert und investitionsfreundlich. Aber eine Syriza-Botschaft hat überlebt. Wählt uns und nicht die anderen korrupten Parteien. Alle diese Gruppierungen eint eines, sie sind links und nationalistisch. Sie wollen die EU nicht abschaffen, aber die Verträge ändern. Populismus ist für sie kein Schimpfwort, sondern Chance.
Linkspopulisten in Europa. Aus Brüssel, Andreas Meyer-Feist. Wenn man kurz googelt, dann stößt man auf folgende Populismusdefinition: Von Opportunismus geprägte, volksnah, oft demagogische Politik, die das Ziel hat, durch Dramatisierung der politischen Lage die Gunst der Massen zu gewinnen. Die Dramatisierung der politischen Lage, die findet sich links und rechts, wenn auch mit unterschiedlichen Themen. Es gibt keine einfachen Antworten auf komplizierte gesellschaftspolitische Fragen. Wie kann ein Staat erfolgreich wirtschaften? Wie schaffen wir es, soziale Unterschiede nicht zum Sprengstoff für die Gesellschaft werden zu lassen? Wie kann die Kluft zwischen Arm und Reich minimiert werden? Wenn es einfach wäre, dann bräuchten wir nur das Naheliegende zu tun und alles wäre prima. Weil es aber nicht einfach ist, viele Menschen sich aber nach einfachen Botschaften sehnen, deshalb gibt es Populismus. Das wäre jetzt mal eine einfache Erklärung. Professor Dr. Philipp Manow ist Politikwissenschaftler an der Uni in Bremen und er erforscht das Phänomen Populismus wissenschaftlich, hat auch ein Buch dazu geschrieben, Die politische Ökonomie des Populismus. Guten Abend, Herr Professor Manow.
Tag, Frau Henk.
Wie hängen denn Wirtschaft und Populismus Ihrer Meinung nach zusammen?
Also ich interpretiere Populismus als Protest gegen Globalisierung. Globalisierung ist jetzt natürlich ein sehr abstrakter Begriff. Da wir ja uns hauptsächlich über Westeuropa unterhalten, ist das auch in vielerlei Hinsicht deckungsgleich mit Europäisierung. Also Verlust des Nationalstaates in ja erstmal der ganz direkten wirtschaftlichen Hinsicht, also sehr starke Zunahme des grenzüberschreitenden Verkehrs von Gütern und Kapital, dann aber auch ein bisschen in der übertragenen Verständnis von Globalisierung auch sehr starke Zunahme der grenzüberschreitenden Bewegung von Personen, sprich Migration. Und die ganz zentralste oder einfachste These des Buches ist zu sagen, wenn Globalisierung sich als ökonomischer Schock sozusagen manifestiert, also als Problematisierung von der grenzüberschreitenden Bewegung von Güter und Kapital, dann ist das ein genuines Feld der Linken, dann kriegen wir Linkspopulismus. Und wenn sich das manifestiert in der grenzüberschreitenden Bewegung von Personen, ist das etwas, was der Linken programmatisch, was da nicht adressiert werden kann. Und dann kriegen wir im Regelfall Rechtspopulismus.
Und wer sind diejenigen, die den Populisten folgen? Da ist man ja schnell dabei, die in irgendein Kästchen einzusortieren. Gerne in das Kästchen der Modernisierungsverlierer oder eben derjenigen, die Angst haben vor der Globalisierung. Da sagen Sie aber, dass das nicht ganz passt. Warum nicht? Was ist passender?
Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach rauszukriegen, wer das genau macht. Erstmal gibt es das Wahlgeheimnis, dann wenn wir Umfragen machen, sagen die Leute auch nicht unbedingt immer das, was sie gewählt haben. Gerade dann, wenn sie extremer wählen, ist also gar nicht so einfach. Die Datenlage ist nicht so einfach. Selbst wenn die Leute sagen, was sie gewählt haben, haben wir nicht immer sehr, sehr detaillierte Informationen über ihre ökonomischen Hintergründe, was für Jobs sie haben, in was für einem Haushalt sie leben, was für ein Nettoeinkommen etc. Insofern lässt sich auch, glaube ich, für Europa kann man nicht sagen, das ist der populistische Wähler oder ja, meistens doch der, sind also doch im Überdurchschnitt Männer. Das variiert durchaus dann eben auch von Region zu Region und von Populismus zu Populismus. Teilweise gibt es tatsächlich auch diese Modernisierungsverlierer-Erklärung. Die ist in bestimmten Konstellationen durchaus erklärungskräftig. Wenn man Brexit sich anguckt, wahrscheinlich auch Trump, sind das sozusagen die abgehängten Regionen, der Rust Belt, der englische Norden. Also da trifft sowas durchaus zu. Wenn man sich jetzt zum Beispiel den deutschen Fall anguckt, mit der Stärke der AfD in Sachsen, Baden-Württemberg, Bayern, sind das gerade eben nicht die abgehängten Regionen. Also man muss sich das schon von Fall zu Fall anschauen. Und da sind natürlich auch durchaus Unterschiede in der linkspopulistischen und in der rechtspopulistischen Wählerschaft. Im Durchschnitt sind die linkspopulistischen Wähler jünger und sie haben eine höhere Bildung als die rechtspopulistischen Wähler.
Wenn wir mal bei Deutschland bleiben, was wäre denn so ein deutscher landestypischer Populismus?
Naja, also es gibt immer viele Motive und man kann immer nie so das ganz eindeutig identifizieren. Je größer die Prozentzahlen sind, desto klarer ist auch, dass das irgendwie eine heterogene Wählerschaft sein muss. Also dass es nie nur eine einzelne, was weiß ich, Berufsgruppe oder Arbeitsmarktgruppe sein kann. Für den deutschen Fall sieht man aber doch relativ deutlich, dass die populistischen Wähler eben gerade nicht die Abgehängten sind, die Prekarisierten, also wo man das erwarten würde in Regionen mit sehr hoher Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit, vielleicht hoher Anteil an Bedarfsgemeinschaften, Hartz, Aufstocker etc., sondern es ist tatsächlich, wie ich eben schon erwähnt hatte, eher in den prosperierenden Regionen, also sowohl im Süden des Ostens, Sachsen, als auch im Süden des Westens, Baden-Württemberg, Bayern. Das sind natürlich die Regionen, die eigentlich im Vergleich zu den anderen Regionen, ja, denen es besonders gut geht, wenig Arbeitslosigkeit, hohes Wirtschaftswachstum, hohe Globalisierung, sehr hohe weltwirtschaftliche Verflechtung. Und da sind es tatsächlich eher die Leute in Beschäftigung und durchaus auch in regulärer Beschäftigung, die aber einerseits wissen, dass Beschäftigung mittlerweile ein sehr volatiles Geschehen ist und die auch wissen, dass ihre soziale Absicherung in den letzten 10 Jahren sehr, sehr stark erodiert ist. Meistens vor dem Hintergrund auch, dass diese Leute auch Erfahrungen entweder selbst oder in ihrem sozialen Umfeld von Arbeitslosigkeit in der Vergangenheit hatten. Und das verbindet sich zu so einem Syndrom der Befürchtung und auch des relativen Zurückgesetztseins. Und das motiviert dann eine Wahl für die AfD.
Das wäre jetzt die rechtspopulistische Erklärung. Können denn da auch die Linkspopulisten punkten in solchen Regionen, oder überhaupt in solchen Köpfen, wo eine gewisse Angst da ist?
Ja, also wenn wir uns weiterhin auf den deutschen Fall konzentrieren, ist natürlich die Frage, ist eigentlich die PDS, das war ja eigentlich letztendlich erstmal eine Regionalpartei für den Osten. Nach 2005 in Protest gegen die Agenda 2010 gab es diese bundesweite Ausweitung der PDS dann unter dem Namen Die Linke, also auch in Verbindung mit der WSAG als Protestbewegung gegen die Agenda. Und jetzt kann man sich streiten, ist eigentlich Die Linke eigentlich eine linkspopulistische Partei? Katja Kipping findet das ja durchaus reizvoll, sich auch dieses Etikett ans Revers zu heften. Also das wäre ja noch nicht mal eine besonders bösartige Außenzuschreibung. Und das, was wir sehen nach 2005, also in Reaktion auf den wohlfahrtsstaatlichen Rückbau, der mit der Agenda 2010 verbunden ist, ist natürlich auch, dass tatsächlich erstmal als Protest dagegen der Zuwachs der Linken sehr, sehr stark zu vermerken ist. Nicht? Also insofern kann man sagen, erstmal rein ökonomisch gab es diese Protestbewegung, die hat auch ja zu einer fundamentalen Änderung dann des deutschen Parteiensystems geführt. 2002 war die PDS noch nur mit 2 Abgeordneten im Bundestag, war sehr fraglich, ob die sozusagen eine längerfristige Perspektive hat. Nach 2005 und dann 2009 war klar, nein, es ist jetzt eine bundesweit etablierte Partei. In erster Reaktion gab es darauf auch einen linkspopulistischen Protest auf sozusagen Einschnitte im Wohlfahrtsstaat. Dass das nach 2015 dann zum Rechten übergelaufen ist und teilweise eben genau die gleiche Klientel, das hängt eben dann mit der Migrationskrise zusammen, weil da ja diese Klientel in dem Bereich von der Linken kein Angebot bekam.
Was Sie jetzt so sagen, da bewegen wir uns ja immer ganz am rechten und ganz am linken Rand. Wie ist das denn mit dem Populismus dazwischen? Nutzen die anderen Parteien das nicht auch?
Ja, das ist eine sehr gute und eine sehr berechtigte Frage. In gewisser Weise ist dieser Begriff ja hochgradig belastet, weil er selbst ein politischer Kampfbegriff ist und Teil der politischen Auseinandersetzung. Das ist die Frage, wie er überhaupt irgendwie analytisch gemacht werden kann, quasi neutral verwendet werden kann. Es ist natürlich eine offensichtliche Paradoxie, dass in einem System, was auf Mehrheitsfähigkeit basiert, man jetzt sozusagen das Populistische, also die Anrufung des Volkes, Populus ist da ja drin, selbst irgendwie diskreditiert. Das hat natürlich was offensichtlich Paradoxes. Und insofern ist es ein sehr, sehr komplizierter Begriff und es gibt natürlich einen Populismus der Mitte. Wenn man jetzt immer sagt, als ein Kriterium populistisch ist eigentlich, wenn man extrem einfache Antworten auf sehr komplexe Problemlagen gibt, dann könnte man sagen, ein Satz wie wir schaffen das ist auch zutiefst populistisch. Also es gibt immer diese, wie soll man sagen, die Widersprüchlichkeit, dass natürlich in der Demokratie muss es Anrufungen der Mehrheit geben, sonst funktioniert das nicht. Und es ist dann immer die Frage, was ist jetzt populär und was kippt ins Populistische über?
Also einfach ist es nicht. Vielen Dank, Professor Dr. Philipp Manow, Politikwissenschaftler an der Uni Bremen. In seinem Roman Hochdeutschland wirft Alexander Schimmelbusch ein grelles Licht auf die deutsche Volksseele und stellt die zentralen Fragen unserer Zeit, zum Beispiel die, ob unser System kaputt ist. Hauptperson ist Viktor, ein erfolgreicher Investmentbanker, der im Grunde aber selbst schon nicht mehr begreift, warum diese Gesellschaft sich Leute wie ihn leistet.
Im Büro vertiefte sich Viktor in die Süddeutsche Zeitung, um sich in einen Zustand der Konzentration zu manövrieren. Es war früh am Nachmittag. Maja hatte bei ihm übernachtet, sodass der Morgen sich bis in den Vormittag erstreckt hatte. Auf der Titelseite ging es um eine Studie der Wohltätigkeitsorganisation Oxfam, die zum Ergebnis gekommen war, dass die 8 reichsten Menschen der Welt ein höheres Vermögen als die gesamte ärmere Hälfte der Erdenbevölkerung akkumuliert hatten. Auch in Deutschland, wo sich der Megatrend Ungleichheit vor allem in einer immer rigideren sozialen Undurchlässigkeit manifestierte, waren einer Umfrage des Blattes zufolge über 80% der Befragten mit der Darstellung einverstanden, dass die Gesellschaft sich auf einen Zustand der ökonomischen Apartheid zubewegte. Viktor konnte nicht nachvollziehen, dass es diesbezüglich noch zu keiner radikalen Korrektur gekommen war. Natürlich, im vergangenen Jahrzehnt hatte sich das ganze politische Koordinatensystem nach links verschoben. Aber fundamentale Maßnahmen, etwa die Neuordnung der Eigentumsverhältnisse, waren entgegen seiner Erwartung bisher nicht Teil der Debatte gewesen. Woran mochte das liegen? Wo waren die roten Fahnen? Wo waren die Mistgabeln? Warum ölte niemand eine Guillotine?
Warum ölte niemand eine Guillotine? Kevin Kühnert wird die Diskussion um sein Interview in der Zeit wahrscheinlich wie das Ölen einer Guillotine wahrgenommen haben. Komischerweise waren es aber auch die eigenen Leute, die nicht etwa die roten Fahnen schwangen, sondern die Mistgabeln. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller über Linkspopulismus in Deutschland.
Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel weiß ganz genau, wo er linken Populismus aktuell verortet. Beim Parteigenossen Kevin Kühnert, dem Juso-Vorsitzenden. Nachdem Kühnert in einem Interview über Sozialismus und Kollektivierung sinniert hatte, attestierte ihm Gabriel die Methode Donald Trump. Genau wie der US-Präsident setzte Kühnert auf bewusste Tabubrüche und das Mobilisieren populistischer Sehnsüchte. Wichtig seien ihm nur der mediale Effekt und das eigene Ego, schimpfte Gabriel über Kühnert. Interessante Vorwürfe von einem Mann, an den viele als erstes denken, wenn es um Populismus links der Mitte geht. Gabriel, der erst mit Refugees Welcome Anstecker der Bild-Zeitung auf der Regierungsbank im Bundestag saß und wenig später beklagte, viele Bürger hätten das Gefühl, für die Flüchtlinge tue die Politik alles und für sie nichts. Gabriel, der für sich in Anspruch nimmt, immer genau zu wissen, was das Volk denkt und will. Kevin Kühnerts Antwort fiel entsprechend aus.
Bei Sigmar Gabriel weiß ich nicht, ob er jetzt der beste Berater dafür ist, zu bewerten, ob jemand einen Ego-Trip irgendwo macht oder nicht, nach meinem Eindruck, den ich in den letzten Jahren gewonnen habe.
Jenseits der Stilfrage kann man übrigens trefflich darüber streiten, ob Kühnerts Gedanken wirklich unter die Rubrik linker Populismus fallen. Selbstverständlich, meinte der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier kürzlich in der ARD. Denn jede Variante von Eat the Rich, also dem Wettern gegen die Reichen, sei Populismus. Dagegen findet der Populismusexperte Jan-Werner Müller, viele, die heute als Linkspopulisten bezeichnet würden, weil sie für den kleinen Mann Partei ergriffen, seien es gar nicht. Es handle sich einfach um Sozialdemokraten. Aktuell wird die Linkspopulismuskeule regelmäßig hervorgeholt, und zwar gegen die unterschiedlichsten Akteure. CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier nannte die Überlegungen von Grünen-Chef Robert Habeck zur Enteignung großer Wohnungsfirmen reinen Linkspopulismus. Auch die Sozialstaatspläne der SPD und die Fridays for Future Klimabewegung haben das Label schon abbekommen. Linkspopulismus, die wenigsten heften sich das stolz ans Revers. Linken-Chefin Katja Kipping erklärte vor einigen Monaten in einem Interview, sie sei ein großer Fan von Linkspopulismus, gutem Linkspopulismus, der in gemeinsamen Kämpfen und Protesten ein inklusives Wir-Gefühl stärke. Diese Aussage würde er wohl sofort unterschreiben.
Wie schaffen wir es überhaupt, wieder ein gesamtgesellschaftliches Klima herzustellen, in dem linke Themen tatsächlich konstruktiv diskutiert werden können?
Der Dramaturg Bernd Stegemann, der als Vordenker von Sarah Wagenknechts linker Sammlungsbewegung Aufstehen gilt. Oder muss man sagen, galt? Denn nachdem Aufstehen mit viel Tamtam gestartet war, hört man jetzt praktisch nichts mehr. Von Wagenknechts hehren Zielen,
glaube ich, kann die Bewegung eine wirkliche Macht werden,
ist nichts übrig geblieben. Auch weil die Fraktionschefin der Linkspartei und ihre Ansichten vielen suspekt waren. Populistisch? Ja. Aber linkspopulistisch? Viele verorteten Wagenknechts Aussagen zur Migrationspolitik eher in der rechtspopulistischen Ecke. Linksparteichefin Kipping sprach von AfD-Leitpositionen. Wagenknecht hat sich mittlerweile frustriert von Aufstehen zurückgezogen, nachdem ihre Bewegung bei den etablierten Parteien keine Partner fand. Experiment gescheitert. Und so macht mancher Beobachter aktuell folgende Gleichung auf: Deutscher Linkspopulismus gleich erfolgloser Populismus.
Verheerende Noten also für den Linkspopulismus, oder gibt es ihn gar nicht? Dr. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Renk.
Warum tut sich die deutsche Linke mit dem Populismus so schwer?
Naja, Sie bringen einen entscheidenden Punkt. Meines Erachtens ist die Vorstellung, dass es linken Populismus gibt, ein Widerspruch in sich. Und deswegen müssen wir, glaube ich, den Begriff des Populismus noch einmal genauer fassen. Populistisch aufzutreten ist das eine. Also erinnern wir uns an den bekannten Ausspruch von Gerhard Schröder, kriminelle Ausländer gehören raus und zwar sofort. Das war das typische Phänomen eines populären Ausspruchs, von Opportunismus geprägt, um die Gunst der Massen zu gewinnen. Das war Ihre schöne Definition. Das war hochpopulistisch in einer konkreten Aktion. Er ist damit aber noch kein Populist im eigentlichen Sinne einer grundsätzlichen Definition von Populismus gewesen. Und da schließe ich mich genau Jan-Werner Müller an. Der hat eine sehr treffliche Definition gefunden. Der reine Populist, ob von rechts oder von links, hat die Vorstellung, dass er alleine das Volk gegen die Eliten verkörpert. Darin steckt ein antipluraler, auch antidemokratischer Anspruch. Letztlich die Ablehnung der pluralen Demokratie, nämlich die Vorstellung, dass immer verschiedene, gleichermaßen berechtigte Fraktionen, Parteien um den Mehrheitswillen kämpfen. Der Populist reklamiert für sich alleine im Willen, mit dem Willen und für das Volk zu sprechen. Das ist der Kern des Populismus und das reduziert ihn dann auf einzelne Strömungen. Das finden wir genauso bei Beppo Grillo, der ja genau mit diesem harten Anti-Establishment-Anspruch seine Fünf-Sterne gegründet hat. Das finden wir aber interessanterweise eben auch bei Donald Trump, der alle Parteien, übrigens auch unabhängige Gerichte, Opposition, letztlich zurückweist und sagt, nur ich spreche für das Volk. Er hat sogar seine eigene Partei, die Republik bei seiner Intronisation, bei seiner ersten großen Rede, quasi als Establishment in den Schatten gestellt. Das ist der Anspruch und das reduziert dann auch den Populismus auf das, was er ist, nämlich eigentlich eine Ideologie, die ohne großen ideologischen Anspruch daherkommt. Und deswegen übrigens muss man auch gerade bei Kevin Kühnert feststellen, das, was er hier als neuen Sozialismus formuliert, ist alles andere als Populismus. Es ist sogar eher so etwas wie ein Rückgang auf eine klassische linke Idee, die aber offensichtlich weder populär ist, deswegen der harte Backlash, und auch nicht letztlich populistisch in dem Sinne, dass er alleine beansprucht, für das Volk zu sprechen. Deswegen muss man ihm den Populismusvorwurf nicht machen. Man kann sich fragen, ob seine Ideen noch auf der Höhe der Zeit sind.
Auf jeden Fall wurde die Populismuskeule geschwungen, eben um das gleich zu diskreditieren. Ist Ideen haben, die den Status quo in Frage stellen, jetzt schon eine Art Vorwurf innerhalb der Linken?
Das ist ja das Problem. Wir haben es ganz schnell mit der Populismuskeule zu tun. Ich kann es zuspitzen. Der Populist ist landläufig immer der andere. So, das ist mittlerweile ein so vulgär gebrauchter Begriff, dass er eben nicht wirklich taugt. Wir müssen uns es wirklich eng vorstellen. Wir müssen uns auch fragen, wann kam dieser Begriff auf? Die eigentliche moderne Populismusentwicklung ist eine der 90er Jahre, der Zeit der Entideologisierung mit Figuren wie Haider, mit Figuren wie Berlusconi, die letztlich, nachdem die großen Ideologien gescheitert waren, das Ende der Ideologien, das Ende Ende des Sozialismus eingetreten war, die letztlich nichts anderes im Schilde führten, als zu sagen, ich verkörpere das Volk. Das hat gleichermaßen auf der konservativen Seite die Christdemokraten klein gehalten. Berlusconi war die Folgepartei des rechten Lagers auf die Krise der Christdemokraten. Das gleiche hat es im klassisch sozialdemokratisch-sozialistischen Lager gegeben, wo solch merkwürdige Figuren wie Beppo Grillo plötzlich auftauchten, die aber letztlich auch nichts anderes behaupteten, als eigentlich vertrete ich das Volk. Und diese Idee ist eine, die von links durchaus mit einer gewissen Ideologie unterfüttert wird. Deswegen ist zum Beispiel ja auch Katja Kipping geneigt, darauf einzusteigen. Auch Sarah Wagenknecht ist in vielerlei Hinsicht von ihrer ganzen Ideologie her klassisch populistisch, linkspopulistisch, wenn sie eigentlich immer als Anti-Establishment-Figur auftritt. Und damit bezieht sie sich auf Chantal Mouffe und Ernesto Laclau, die Idee hatten für Lateinamerika auch, die Vision einer Anti-Establishment-Partei aufzumachen, die aber dann, wenn diese Populisten an der Macht waren, und wir erleben das gerade in Venezuela, faktisch letztlich auch antidemokratisch waren, weil sie immer an der Macht festhielten und letztlich so etwas wie Machtwechsel gar nicht mehr ermöglicht haben, weil man ja für das Volk spricht, als Stimme des Volkes, vulgär-rousseauistisch, man selber ist das Volk und damit letztlich Wechsel gar nicht mehr ermöglicht.
Aber wäre dieser Fokus aufs Volk, auf mehr soziale Gerechtigkeit, auf Frieden und Umverteilung, wäre der nicht wichtig? Muss der denn immer negativ gesehen werden?
Nein, der ist völlig berechtigt. Wir müssen aber eben genau da unterscheiden. Es ist ein großer Unterschied, ob ich mich für mehr soziale Gerechtigkeit einsetze oder ob ich auch behaupte, wie es Kevin Kühner tut, dass wir uns fragen müssen, welche Auswüchse der Kapitalismus hat, wie die Massen stärker an Profiten beteiligt werden. Das ist der Anspruch seines Interviews gewesen. Das ist aber ein großer Unterschied zu dem engen Sinne des Populismus, den ich versuche zu beschreiben. Das ist eine antidemokratische Strömung, die eigentlich letztlich, und das haben wir ja gegenwärtig, mit dem großen Ressentiment gegen die Eliten zu Felde zieht, die versucht, das, was wir gegenwärtig ja in ganz hohem Maße seit 89, und da hat Philo Manimo ja recht, mit dem Einbruch der Globalisierung erleben, in der großen Unordnung, in der großen Zunahme der Komplexität, versuchen die Populisten mit ganz einfachen Lösungen zu behaupten, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, wir sprechen für das Volk und die anderen korrupten Eliten versuchen euch nur hinter die Fichte zu führen, sie versuchen euch, sie verkörpern gerade nicht euren Willen. Das ist der große Unterschied. Die Linke wird immer behaupten und zu Recht behaupten, dass sie letztlich eine bestimmte Position verkörpert, die der Mehrheit der Bevölkerung dient. Aber auch da ist der große Unterschied. Während die linke Position im demokratischen Sinne von der Mehrheit spricht, spricht der Populist vom Volk in Gänze und er grenzt damit gewissermaßen die korrupten Eliten regelrecht aus. Und darin steckt auch immer eine Form der Abwertung und im schlimmsten Falle, wenn man es so begreift, und Chantal Mouffe beruft sich beispielsweise direkt darauf. Es steckt eine Freund-Feind-Ideologie dahinter. Sie will zwar diese von Carl Schmitt kommende Ideologie des Freund-Feind-Denkens, sie will sie zivilisieren, aber der Populismus läuft immer Gefahr, den politischen Gegner auch zum Feind zu erklären, weil er letztlich in seiner Vorstellung von Demokratie nicht vorkommt. Er ist ja eigentlich nicht die Verkörperung des Volkes, er ist fast der Volksfeind, der Volksverräter, der Politiker als Volksverräter. Das steckt in der Ideologie des Populismus immer drin und das macht ihn antidemokratisch.
Und das will man natürlich nicht. Dr. Albrecht von Lucke, vielen Dank. Völker hört das Triviale, Populismus von links. In seinem Roman Hochdeutschland gibt uns der Autor Alexander Schimmelbusch Einblick in die Denkweise von Viktor, eines wegen der Nutzlosigkeit seines Berufes im Grunde verzweifelten, stinkreichen Investmentbankers.
Später in seiner Suite riss er die Fenster auf und ließ sich in den Chefsessel fallen. Der Schreibtisch bot einen Blick über den Tiergarten hinweg bis zum Funkturm im Alten Westen, der den Piloten der Rosinenbomber während der Blockade durch die Russen als Leitfeuer gedient hatte. Er verspürte den Zwang, sein inneres Stimmengewirr festzuhalten, nicht als Küchenphilosophie, nicht als Versuch über das Glück oder den Zufall, nein, das war ihm zu esoterisch. Es reizte ihn vielmehr, seine Eingebung politisch zu umkreisen, in der Form eines Strategiepapiers oder eines Pitches oder einer populistischen Rede möglicherweise. Während sein Rechner hochfuhr, trommelte er abwesend auf der ledernen Schreibunterlage. Seine Augen wanderten über die Fassaden des Pariser Platzes, der ihm als preiswerte Neubausiedlung erschien, die ein Immobilienentwickler innerhalb von 3 Wochen auf einem historischen Friedhof aus dem Boden gestampft hatte.
HR2 Kultur der Tag. Albrecht von Lucke sagte eben, im Grunde könne es keinen linken Populismus geben, weil er linken Idealen widersprechen würde. Und er hat Chantal Mouffe erwähnt. Ihre Forderung nach einem linken Populismus schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Die belgische Politologin plädiert nämlich dafür, Populismus als Strategie zu nutzen. Denn Affekte und Leidenschaften seien nun mal treibende Kraft in der Politik. Dieses Feld dürfe man nicht den Rechten überlassen. Christine Hamel über die Thesen von Chantal Mouffe.
Am provokantesten ist Chantal Mouffes These, dass der Populismus nicht etwa ein Gegner der Demokratie ist, sondern gewissermaßen ihr Jungbrunnen, durch den ihr wieder neue, belebende Energien zugeführt werden können. Populismus versteht die Politikwissenschaftlerin keineswegs als Bedrohungsszenario im Sinne verantwortungsloser Volksverführung, sondern als ein notwendiges, affektives Element der Politik, das einen Ausweg aus postdemokratischer Erstarrung eröffnet.
Oh, everybody, for instance, is the populist, the danger populist, the populist leaper, like if it's a leap, I don't know if you see that in...
Alle schreien auf, die Populisten, als wenn das eine Krankheit wäre. Lepra. Und was kann man schon gegen Lepra tun? Dagegen gibt es ja doch keine politische Strategie. Das Problem ist ja aber doch, dass das Establishment und die oligarchischen Kräfte jede Kritik an ihrem System delegitimieren wollen. Jede Gruppe, die den Status quo und den Konsens in Frage stellt, wird sofort als populistisch abgestempelt.
Autoren wie der Franzose Didier Eribon oder der Brite Tariq Ali haben vor dem Hintergrund des Dogmas der Alternativlosigkeit den Begriff der extremen Mitte geprägt, die sich allein an eine urbane Elite wendet und mit abweichenden Meinungen gar nicht erst umzugehen versucht. Wer aber Diskursflucht betreibt und Konflikte unter den Teppich kehrt, treibt die Menschen auf die Straße.
Der Grund für den Erfolg der Rechtspopulisten liegt darin, dass sie eine Antwort, wenn auch keine progressive, auf wirkliche demokratische Probleme anbieten. Die Dämonisierung des Populismus ist die schlechteste Antwort auf rechten Populismus, denn sie stärkt ihn. Seine Anhänger berufen sich dann darauf, dass das Establishment auf sie hinabblickt. Dadurch wird der Graben noch größer. Deshalb rufe ich tatsächlich auf zu einer linken Antwort. Die Menschen fühlen, dass sie keine Stimme haben. Und das liegt zum großen Teil daran, dass die sozialdemokratischen Parteien sie vergessen haben. Die Verantwortlichen für den Erfolg der rechtspopulistischen Parteien sind die Sozialdemokraten. Sie sind diejenigen, die sich um die Forderungen der Menschen aus der Arbeiterklasse hätten kümmern müssen. Und das haben sie nicht getan.
Chantal Mouffe verliert sich nicht lange in komplizierten Zusammenhängen. Ihre Theorie ist plakativ, das bringt ihr noch immer viel Kritik ein. An ihrem populistischen Politikverständnis reiben sich auch viele Linke, vor allem in Deutschland, die weniger an Mobilisierung von Affekten und die Bewaffnung von Reden glauben, als vielmehr an die Kraft des guten Arguments. Was versteht Chantal Mouffe unter einem linken Populismus?
The new movement, and that's what I call left populism, is, in fact, Podemos in Spain is really an example of that again.
Es gibt eine neue Bewegung, die ich linkspopulistisch nenne. Podemos in Spanien ist ein Beispiel dafür, denn diese kleine Gruppe von Aktivisten hat gezeigt, dass wir Widerstand kanalisieren müssen. Podemos will sich aktiv in die bestehenden demokratischen Institutionen einbringen, um sie gründlich zu verändern. Das Ziel einer linkspopulistischen Strategie ist es, die Demokratie wieder in ihre Funktion und Spannung zu versetzen und sie zu radikalisieren. Nicht die Wiederherstellung des Status quo ist das Ziel, sondern eine Radikalisierung der Demokratie.
Being a left project is not only recover, it's also to radicalize.
Wer den Politikbetrieb in Frage stellt, der hat es schwer. Es droht die Populistenkeule, sagt Chantal Mouffe. Thorsten Teichert ist Doktor der Literaturwissenschaft. Er war lange Vorstandsvorsitzender eines Finanzdienstleisters, also mittendrin im Kapitalismus. Er ist aktiv in der Hamburger Handelskammer und Sympathisant der linken Bewegung Aufstehen. Schönen guten Abend, Herr Teichert.
Schönen guten Abend.
Sie haben im letzten Jahr dem Hamburger Abendblatt ein Interview gegeben, das für etwas Aufregung in der Handelskammer gesorgt hat. Da haben Sie die Finanzpolitik der Bundesregierung kritisiert, haben eine Erhöhung der Renten gefordert und zudem noch bekannt, dass Sie das von Sarah Wagenknecht initiierte Linksbündnis Aufstehen unterstützen. Und dann haben Sie auch noch angeregt, dass die Kammern verstärkt auch die Belange der Arbeitnehmer in den Blick nehmen sollten und nicht nur die ihrer Mitgliedsunternehmen. Ist das linker Populismus?
Nein, das ist linke Vernunft oder auch gesellschaftliche Vernunft. Ich glaube, dass wir uns inzwischen einig sind, dass vieles in dieser Gesellschaft im Argen liegt. Es geht auch nicht nur um Eliten, sondern es geht um wirtschaftliche Macht, über die wir uns unterhalten müssen. Ob die Handelskammer dort der zentrale Ort ist, das zu verhandeln, bleibt dahingestellt. Aber ich denke, das sind wichtige Positionen, die müssen in diesem Land einen Ort haben.
Die werden aber nicht immer gerne gehört. Haben Sie sich ein bisschen gefühlt wie der Kevin Kühnert Hamburgs sozusagen?
Nee, nicht wirklich wie der Kevin Kühnert, aber natürlich ist mir klar, dass das Spektrum der Toleranz in dieser Gesellschaft begrenzt ist und dass es sehr unterschiedliche Maßstäbe gibt. Wenn also der sächsische Ministerpräsident Kretschmer sagt, dass die identitäre Politik dasselbe sei wie die Aktionen des Zentrums für politische Schönheit, dann verwechselt er Aufklärung und Rassismus. Und das ist böse.
Wir haben ja jetzt schon ein bisschen gehört, auch innerhalb der Linken und auch innerhalb der bewertenden Politikwissenschaftler ist es durchaus umstritten, ob es diesen linken Populismus überhaupt gibt und ob es ihn braucht. Wie steht es denn mit der Kapitalismuskritik innerhalb der Linken? Wie nehmen Sie das wahr?
Ich glaube, dass Ihre Beiträge, soweit ich sie gerade gehört habe, schon ganz wichtige Erkenntnisse gebracht haben. Das, was der Albrecht von Lucke gesagt hatte, dass der Populismus etwas Antidemokratisches hat und den Begriff des Volkes oder auch Völkischen in den Mittelpunkt stellt, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Der entscheidende Punkt ist, welche Eliten gemeint sind. Und ich glaube, dass die Linke sich dadurch auszeichnet, jedenfalls die aufklärerische Linke, die ich meine, dass sie die Wirtschaftseliten meint, die eben dann das Gewinnen der wenigen gegen das Verlieren der vielen stellt. Während der rechte Populismus und die rechte identitäre Bewegung politische Eliten und Bildungseliten und Wissenschaftseliten gleichermaßen meint. Deshalb erleben sie von rechts das Leugnen des Klimawandels, das erleben Sie etwas Vergleichbares nicht von links. Es geht hier wirklich um sehr unterschiedliche Eliten, die gemeint sind.
Und die linke Elite, die von den Linken gemeinte Elite, also die wenigen, die so viel haben, der Angriff auf die, das würden Sie auch nicht als antidemokratisch begreifen, nehme ich mal an.
Naja, wir haben in der Nachkriegsrepublik in Deutschland Steuersätze von 80-90% gehabt. Wir haben in den USA in den frühen 50er Jahren Steuersätze in der Progressionsstufe bei 95% gehabt. Wenn also heute jemand sagt, ich möchte eine Vermögensteuer einführen, die es in vielen Ländern gibt, dann ist das eine Frage der Umverteilung. Steuerpolitik ist immer Umverteilung. Das ist die Frage des Maßes. Ich denke, dass da Kevin Kühnert noch weit, weit, weit im Spektrum dessen ist, was unser Grundgesetz uns aufgegeben hat.
Die Bewegung Aufstehen, die Sie auch unterstützen, um die ist es ziemlich ruhig geworden. Was glauben Sie, kommt da noch mal was?
Ja, sie war, ich glaube, ein Stück weit ungleichzeitig. Sie ist vielleicht ein Jahr zu früh gekommen, wie auch immer. Oder es ist vielleicht auch handwerkliche Fehler, hat es gegeben. Grundsätzlich, wenn Sie heute in die Tageszeitung oder auch in Ihre eigenen Sendung gucken, dann stellen Sie fest, dass die Diskussion über, jetzt heißt es ja nicht mehr Rot-Rot-Grün, sondern Grün-Rot-Rot, durchaus aktueller ist, als wir das noch vor 2 Jahren geglaubt haben. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass diese Logik, es würde jetzt ein schwarz-grünes Bündnis geben, es würde alles schön konservativ angemalt werden, dass das vorbei ist. Ich glaube, dass die Menschen sauer sind und dass sie merken, worum es geht. Wenn Sie heute mal die Berichterstattung über die wirtschaftliche Ungleichverteilung des Wohlstandes vergleichen mit dem, was vor 5 Jahren berichtet worden ist, dann sind es x-mal mehr Berichte darüber. Das ist gut so und die Leute merken das langsam.
Thorsten Teichert, Dankeschön fürs Gespräch. Gehen wir nochmal zurück zu Viktor. Der frustrierte Investmentbanker in Alexander Schimmelbuschs Roman Hochdeutschland wird irgendwann zum radikalen Linken.
Ein radikales Projekt war vonnöten, so dachte Viktor, um das deutsche Volk zu einen. Es würde darum gehen müssen, die nationalen Ressourcen in ein kognitives Upgrade der Mehrheit umzuleiten, um das Land vor seiner drohenden Irrelevanz zu bewahren. Deutschland war ein Land der Dichter und Denker und kein Land der Milliardäre und Yachtbesitzer. Ein 12 Meter langes Regattaboot aus Mahagoni von Abe King und Rasmussen, so sah es Viktor, das musste reichen. Viktor begann zu schreiben. Wo wir stehen. Der Wind fährt über die goldenen Felder und der Frühling verbreitet eine trügerische Wärme. Denn es herrscht der Winter in der deutschen Seele. Unsere Großmütter zerren Säcke voller Leergut in Richtung unserer Discounter, um ihre Ausbeute in Schweinenacken zu investieren. An guten Tagen noch in ein Tetrapack italienischer Landwein lieblich zu 79 Euro Cent. Und in den Talkshows sind unsere Erbinnen zu sehen, die über die Schwere der Verantwortung jammern, mit der die braunen Milliarden auf ihnen lasteten, während die Manager ihrer Immobilienportfolios von unseren Krankenschwestern sittenwidrige Wuchermieten kassieren. Unsere Heimat ist mal wieder auf die schiefe Bahn geraten, liebe Freundinnen und Freunde. Unsere letzten paar Regierungen haben sich der irrationalen Heilslehre der Märkte verschrieben, mit der Folge, dass unser geschwächter Staatsapparat nicht einmal mehr seine Basisfunktion der Kontrolle unserer Außengrenzen erfüllen kann.
Völker hört das Triviale, Populismus von links, HR2 Kultur, der Tag. Die Linken tun sich schwer mit dem Populismus, das haben wir gehört. Dem Rechtspopulisten ist die eigene Nation wichtig. Innere Sicherheit soll durch Law and Order Politik erhalten werden. Europäische Institutionen und Eliten werden mindestens skeptisch gesehen oder abgelehnt. Einwanderung natürlich auch. Der Rechtspopulist sieht sich auch gerne als Sprachrohr der schweigenden Mehrheit. Fragen Sie sich noch, wie Populismus klingt? Vielleicht so.
Hallo, liebes Volk. Ich sag Ihnen was, was Sie vielleicht nicht so gerne hören. Wir werden von vorne bis hinten beschissen. Ja, daran ändert auch diese Sendung nichts. Und wissen Sie, was das Schlimme ist? Sie soll daran gar nichts ändern. Von wem wir beschissen werden, fragen Sie. Sind Sie wirklich so naiv? Ihnen ist hoffentlich schon klar, dass Sie ständig über den Tisch gezogen werden. Sonst können wir das hier auch lassen. Wir werden dauernd für blöd verkauft. Und wir sollen dazu auch noch Beifall klatschen und uns womöglich noch bedanken. Und wenn wir das nicht tun, dann heißt es, das Volk weiß nicht, was es will. Dabei liegt schon klar auf der Hand, was das Volk will. Ja, so klar, dass sich da eigentlich jedes weitere Wort erübrigt. Die Frage ist also nicht, was das Volk will. Die Frage ist, wie lange wir uns das noch gefallen lassen. Denken Sie mal drüber nach. Aber nicht zu lange. Denn während Sie noch drüber nachdenken, lautet die Parole schon längst: aushöhlen, eindampfen, mundtot machen, zur Unkenntlichkeit entstellen, am ausgestreckten Arm verhungern lassen und wenn das nichts hilft, kaputt sparen. Ja, Sie und ich wissen, Geld regiert die Welt. Aber sprechen Sie das mal laut aus. Dann werden Sie feststellen, solche Wahrheiten werden an zuständiger Stelle nicht so gern gehört. Da schaltet man lieber auf Durchzug. Da stellt man sich taub. Und dann macht man uns wieder ein X für ein U vor. Jeden Tag, jede Stunde, ununterbrochen. Bloß nicht aufhören, sonst merken Sie was. Wir werden auf gut Deutsch gesagt verarscht. Und wenn wir aufmucken, dann sind wir natürlich auch noch selber schuld. Weil wir angeblich nicht klar sagen können, was wir konkret anders haben wollen. Dabei ist das doch so selbstverständlich, dass man darüber eigentlich kein einziges Wort verlieren muss. Sie und ich kennen natürlich den Grund, ja, da sind knallharte Interessen im Spiel. Wessen Interessen und welche, fragen Sie? Aber wenn Sie so fragen, dann spielen Sie doch das Spiel von denen mit. Dann gehen Sie denen doch auf den Leim. Dann machen Sie sich zum Komplizen. Dann werden Sie zum nützlichen Idioten für die. Dann erklären Sie sich doch insgeheim einverstanden mit allem, was mit Ihnen, was mit uns in allen Lebensbereichen jeden Tag wieder gemacht wird, schamlos und hemmungslos, weil wir nicht dagegenhalten. Man könnte ja stattdessen mal anfangen, Fragen zu stellen. Warum interessieren sich chinesische Großinvestoren jetzt auf einmal für Südhessen? Warum findet zufällig der Eurovision Song Contest gerade in Israel statt? Warum erklärt Frau Merkel, just dieser Tage keine weiteren politischen Ämter anzustreben? Warum kommen gleichzeitig immer weniger Flüchtlinge aus Luxemburg? Und warum ist es ausgerechnet Anfang Mai so kalt? Und warum müssen wir uns mit sowas beschäftigen? Merken Sie selber, ne? Um uns von der einzig wichtigen Frage abzulenken, der Systemfrage. Wie die genau lautet, das versteht sich von selber. Aber darum geht's auch gar nicht. Es geht darum, wer sie stellt. das Volk.
Rainer Dachselt gibt den Populisten. Wir hören ihn vor allem von rechts, den Populismus. Die einen sagen, es gebe ihn auch gar nicht auf der linken Seite. Die anderen sagen, es müsste ihn aber gerade da auch geben. Die emeritierte Professorin Karin Priester ist Historikerin und Politikwissenschaftlerin und sie hat mehrere Bücher zum Thema geschrieben. Unter anderem Rechter und linker Populismus, Annäherung an ein Chamäleon. Schönen guten Abend, Frau Priester.
Guten Abend.
Der Titel lässt vermuten, dass es Ihnen auch so gegangen ist, wie wahrscheinlich allen jetzt im Laufe dieser Sendung. Dieser Populismus ist irgendwie doch schwer zu greifen. Er ist da, er wird benutzt, wir mögen ihn nicht sonderlich, kommen aber ohne ihn auch nicht aus. Wofür steht das Bild des Chamäleons?
Das Bild des Chamäleons steht für die Wandelbarkeit oder die Anpassungsfähigkeit populistischer Bewegungen oder Parteien an veränderte Umstände und auch natürlich länderspezifische Konditionen und Belange. Er steht zum einen dafür, dass Populisten sagen, sie seien weder rechts noch links. Da stellt sich natürlich die Frage, was heißt dann rechts und was heißt links? Und zum anderen steht das Bild des Chamäleons eben, wie ich schon sagte, für diese Wandelbarkeit in einzelnen Politikbereichen. Nehmen wir beispielsweise Wirtschaftspolitik. Populisten sind seit den 70er Jahren wirtschaftsliberal aufgetreten. Teilweise tun sie das in der AfD ja immer noch. Andere sind längst protektionistisch ausgerichtet. Also das ist ein Wechsel, der sich auch anpasst an bestimmte Wählerschichten, an Bedürfnisse und an Veränderungen.
Wir haben ja jetzt schon einiges gehört, was uns vielleicht hilft, Populismus zu begreifen, zu erkennen und auch einzuordnen. Lassen Sie uns noch mal schärfen, was die Unterschiede zwischen linkem und rechtem Populismus sind. Darauf sind Sie ja in Ihrem Buch auch eingegangen.
Rechter Populismus ist eigentlich Nationalismus oder stark für die Verteidigung des eigenen, der eigenen Nation, teilweise auch der eigenen Region tritt er ein. Also beispielsweise die frühere Lega Nord oder die flämische Partei Vlaams Belang, die sich für eine regionale Autonomie ausgesprochen haben. In der Regel sind rechte Populisten für Law and Order und für die Bewahrung der nationalen Interessen gegen alle Großen, insbesondere natürlich heutzutage gegenüber der EU, also der Europäischen Union, und teilweise auch gegenüber internationalen Konzernen. Das muss man auch sehen. Gleichzeitig sind sie aber auch gewerkschaftsfeindlich. Also das ist eine ziemliche Gemengelage, die sich da ergibt.
Und links?
Es gibt den rechten Populismus, gibt es auf Parteienebene gar nicht. Sie müssen sich nur mal die Fraktionen im Europäischen Parlament ansehen. Da haben sie eine gemäßigt konservative Richtung. Eine mittlere Europa der Vaterländer, da haben Sie das schon im Titel, was ich eben angesprochen habe, also Verteidigung der eigenen Nation, des eigenen Vaterlandes und schließlich noch eine noch weiter rechts stehende.
Das ist ein bisschen dann, nach den einzelnen Ländern eben unterschiedlich, wie man das sieht. Ne?
Ja, sicher. Rechtspopulistische Parteien wie die Dänische Volkspartei sind in der eher konservativ-reformerischen Fraktion. AfD, die italienische Fünf-Sterne-Bewegung, sind in der mittleren, also Europa der Freiheit und der direkten Demokratie. Übrigens auch die neue Brexit-Partei, die Nigel Farage jetzt gegründet hat. Mhm. Und dann noch weiter rechts haben wir dann sozusagen die Klassiker. Das ist Europa der Nationen und der Freiheit. Also das ist der französische, also das Rassemblement National, die ehemalige Front National, die Lega in Italien inzwischen an der Macht. Dann die Wilders-Partei, die ja stark nachgelassen hat in den Niederlanden. Und letztlich auch die FPÖ, die ja auch inzwischen an der Regierung beteiligt ist.
In Österreich, ja. Und die Abgrenzung zu links, wo sehen Sie die zum linken Populismus?
Der linke Populismus ist natürlich zunächst einmal stark sozialkritisch ausgerichtet gegen die Herrschaft des Geldes, gegen die Herrschaft des großen Geldes, für eine sozialere Verfasstheit der Gesellschaft zugunsten des Volkes, wobei unter Volk in der Regel das untere Drittel der Gesellschaft verstanden wird, also absteigende Mittelschichten und Arbeitslose beziehungsweise ehemalige Industriearbeiter, die ja zum Teil in Scharen inzwischen auch populistisch wählen, mangels Angebot dann aber eher rechts. Die Linkspartei, die Deutsche Linkspartei, ist hier vielleicht ganz, ganz aufschlussreich, weil sie ja in sich gespalten ist zwischen mehreren Flügeln, wobei die Position von Sarah Wagenknecht vielleicht jetzt nicht mehr die aktuellste ist. Aber etwas Ähnliches und deutlicher noch sehen wir in Spanien, wo eine Fraktion eine linke Volkspartei anstrebt, also letztlich eine Art linke Sozialdemokratie unter Einschluss bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein, unter Einschluss eben der unteren Schichten, der wenig Begüterten bis in mittlere Schichten, die zum Teil auch unter Druck stehen. Mhm. Und die andere Position ist eben eine eher klassisch Linke, die Bewegung zu, den Kontakt zu den sozialen Bewegungen, also sozusagen der Straße, aufrechterhalten will, unter Einschluss auch von linkssozialistischen Positionen.
Wenn Sie so aufzählen, was es alles an populistischen Parteien auch gibt, wir stehen vor der Europawahl, dann kann man das durchaus auch als bedrohlich ansehen. Aber Sie sagen, dass es auch eine Art Motor sein kann. Welche Funktion kann der Populismus denn in unserer Demokratie einnehmen, im positiven Sinne?
Naja, die eine Fraktion des Mainstream, wenn ich das mal so sagen darf, also der großen liberalen Parteien, vertritt die Position einer Wagenburg, also abschotten, nichts durchlassen, Kampf bis aufs Messer. Und die andere Position sagt, die Populisten formulieren bestimmte Fragen, an denen die Globalisierung, an denen auch die EU nicht ganz unschuldig sind. Also ich denke da vor allem an die wachsende soziale Ungleichheit, die ja in Frankreich zu einem Massenprotest geführt hat mit den Gelbwesten. Also Kaufkraftschwund und Besteuerung, ungerechte Besteuerung unter der Regierung Macron oder unter der Präsidentschaft Macrons. Das Anwachsen populistischer und in der Regel rechter, in Europa rechter populistischer Bewegungen, wobei ich sagte, die sind untereinander schon differenziert auch, ist etwa 10 Jahre alt und begann etwa mit der Banken- und Finanzmarktkrise 2008, 2009, was ja den ersten großen Protest ausgelöst hat. Wieso sollen wir für die Schulden anderer Länder aufkommen? Also die Griechenland-Krise und die Frage des Bailout, also setzen wir uns dafür ein, dass die aus ihren Krisen herauskommen, zu Lasten der Steuerzahler, wie es dann hieß. Und die zweite große Krise war die Flüchtlingskrise von 2015, die noch einmal einen großen Schwung ausgelöst hat.
Und da glauben Ihre Sie, kann Frage, man da jetzt was Positives auch rausziehen?
Ja, dass die Krise der Volksparteien, die ja manifest ist, eigentlich nur gelöst werden kann, wenn diese Volksparteien auch mal wieder ein bisschen stärker sich um das Volk, also um die Wählerschaft jetzt kümmern würden. und dass auch institutionell ein paar Öffnungen diskutiert werden müssten, wie zum Beispiel Referenden oder andere Formen der Bürgerbeteiligung. Also das löst doch Frageimpulse aus, der Erfolg von Populisten, die sich auch heilsam auswirken könnten angesichts einer Situation, die in starkem Umbruch begriffen ist, gerade auch auf der Parteienlandschaft, auf der Parteienebene.
Das ist doch mal ein positiver Ausblick. Vielen Dank, Karin Priester. Das Chamäleon Populismus ist jetzt am Ende dieser Sendung vielleicht noch ein bisschen bunter geworden. Das war der Tag über Linkspopulismus. Sie können die Sendung als Podcast hören und finden sie auf hr2.de oder in der ARD-Audio-App. Die Wiederholung läuft auf hr-info ab 22:05 Uhr. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.